Re-Ranking, Twiddler und Co. Darüber spricht die SEO-Szene und wir in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode übers Re-Ranking hörst. Wir heißen dich herzlich willkommen und die Jolle, die war auf der SEO Campix und hat dieses spannende Thema mitgebracht, weil sie einen Vortrag vom Hans Kronberg gelauscht hat. Und dann überreiche ich den Pokal, wollte ich gerade schon sagen, das Mike mal direkt an dich.
Erzähl herzlichen mal. Dank. Hallo alle zusammen. Genau, ich war auf der Campix und durfte Hans Kronberg lauschen. Der hat über Re-Ranking gesprochen und das war für mich, habe ich auch im Newsletter bei den Wingman drüber geschrieben, der absolut beste Vortrag der ganzen Campix. Da waren ein paar gute dabei, also an und für sich war eine gute Konferenz, aber Hans ist für mich echt nochmal rausgestochen, also weil da wirklich alles gestimmt hat. Ich fand die Themenauswahl toll, ich fand toll, dass er von Chefkoch.de eigene Daten dabei hatte, dass er das gut präsentiert hat. So vom Nerd-Faktor ist ja Johann bei uns auch auf einem ähnlichen Thema unterwegs. Die zwei hatten sich auch ausgetauscht. Aber in der Präsentation, da sind wir natürlich irgendwie immer noch mal ein bisschen verklausulierter und nerdig. Also Johann hatte mit Flo zusammen auch einen Vortrag gehalten. Sie haben genau, glaube ich, eine Folie gezeigt und auch sowas wie testet mal unser Newsletter-Tool, unser Snippet-Tool unter snippets@wingman.de, aber ohne Vokale, also sowas, was wirklich niemand einfach verstehen kann, wo man schon eine Slide hätte gebrauchen können für, ja, um sich das später nochmal aufzurufen oder abzuschreiben oder visuell einmal zu markieren, wie das aussieht. Und da muss ich sagen, hat der Hans vielleicht doch das eine oder andere ein bisschen besser gemacht visuell. Aber da sind wir auch von den Wingman leicht zu schlagen.
Okay, dann würde ich vielleicht mal mit eigenen Worten wiedergeben, was vielleicht auch ganz gut ist für die, die jetzt noch nicht wissen, was Re-Ranking ist. Wir kennen das ja aus der alten Welt. Google indexiert unsere Dokumente, analysiert diese und gibt die dann quasi im Index quasi rein. Und je nachdem, was letztendlich jemand sucht, wird Google diesen Index durchsuchen und dann entsprechende Suchergebnisseiten anzeigen mit den Plätzen 1 bis irgendwas. Im Re-Ranking wird quasi dieses Ganze nochmal quasi passend zu der Art der Suche nochmal etwas feinjustiert. Also ich würde sagen, das ist dann nochmal so der Feinschliff der SERPs. Je nachdem, wonach man sucht, mit was für einem Gerät, mit was für einem Intention man kommt, etc. pp. Und das ist im Grunde das Re-Ranking. Habe ich das so richtig wiederholt?
Ja, würde ich schon sagen. Das Witzige ist aber, dass das gar nicht so fein ist, der Schliff, sondern dass im Vergleich zu den Punkten, die man quasi noch so sammeln kann mit traditionellen Optimierungsmaßnahmen, dass du bei den Sachen, die beim Re-Ranking zählen, halt nochmal richtig Sprünge machen kannst. Also das, deswegen redet man da auch vom Multipliern. Das heißt, es kann sich halt häufig lohnen, sich jetzt nicht nochmal damit zu beschäftigen, ob das Keyword nun in der Überschrift ganz links oder doch ein Stück zu weit rechts ist oder dass man es irgendwie im Text nochmal erwähnt. Wenn man es sozusagen über diese Hürde schon mal geschafft hat, dann ist sowas wie das bessere Produktbild im Snippet vielleicht dann doch einfach die viel ausschlaggebendere Methode oder der bessere Hebel. Und das fand ich daran so spannend. Aber an für sich, den Prozess hast du genau richtig beschrieben. Und Hans hat sich eben in diesem ganzen Prozess von Google entdeckt URLs, Google crawled URLs, Google rendert URLs, Google erfasst den Inhalt und schreibt Dinge in seinen Index. Google erfasst Suchanfragen, zerlegt das in Terme und guckt im Index nach, was habe ich denn dazu und rankt das. Und dann wird eben nochmal gererankt, da kommen wir ja dann gleich nochmal dazu. Und dann werden Ergebnisse ausgegeben und komponiert, sage ich mal. In diesem ganzen Prozess hat sich Hans jetzt genau auf dieses Re-Ranking gestürzt und das fand ich halt super cool, weil das ist sozusagen auch schon eigentlich so, kann man schon so unendlich viel rumnerden für diesen Teilschritt. Und da war bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, bevor es da so ein Leak gab und jetzt auch nochmal vor kurzem, als diese Datenbank Google entglitten ist, wo so ein bisschen die Ingredienzien der Google-Suppe nochmal aufgeschrieben sind. Bis dahin war da noch nicht so richtig viel Musik dahinter in der SEO-Branche oder es wurde wenig diskutiert. Und das finde ich halt schon extrem spannend. Ich finde, Hans hat da eine richtig, richtig gute Analogie getroffen und meinte, alles, was wir bis zu dem Punkt des Re-Rankings machen, das ist quasi bei der Formel 1 das Qualifying. Da kann jedes Auto kann sozusagen alleine fahren gegen die Zeit. Und da kann dann die ganze Technik rein, ne? Was hast du für Ingenieure im Auto oder welcher Fahrer, wer kann hier was, Reifen, was weiß ich, was ist deine Strategie, wie du eben einfach gegen die Uhr am besten fährst. Aber da gibt's eben keine anderen Autos, die dich vielleicht hindern könnten oder Überholmanöver oder sowas. Und dann gibt's noch mal das eigentliche Rennen. Und da fährst du halt gegen andere und musst halt auch noch mal gucken, was ist denn sonst in unserem Fall jetzt nicht auf der Rennstrecke, sondern in den Suchergebnissen so unterwegs. Und da können sich die Dinge noch mal ändern.
Also das klassische Technical SEO spielt vorher quasi seine Melodie. Also das, was du gerade mit bis zum Qualifying meinst, ne? Also da ist ja alles, was man unter Technical SEO versteht und On-Page SEO irgendwie drunter. Genau. Aber wenn es dann um um den Vergleich geht, wie es um den Wettbewerb bestellt ist, was hat der für Formate, was hat der für vielleicht auch schönere Produktfotos, wo man sich mehr damit auseinandersetzt, wie das Produkt, wenn es jetzt mal ein Online-Shop ist, in Action aussieht, etc., dann quasi solche Faktoren sind dann das, was auch das Re-Ranking zum Teil mit beeinflusst.
Genau, und man kann die Grenze nicht ziehen zwischen technisch und On-Page oder so, denn für die ganze Indexierung brauchst du ja auch schon Content und so weiter. Also was halt ganz spannend ist, dass Google sozusagen im Index ja zu gewissen Termen oder Tokens vielmehr erstmal hinterlegt hat, also was weiß ich, es gibt ein Dokument und da geht's irgendwie um Bonsai und André Goldmann und so weiter, sind Entitäten drauf und dann schreibt Google das in den Index und sagt, okay, das hier irgendwie zum Thema Bonsai gebe ich eine hohe Punktzahl und dann gibt's vielleicht noch irgendwie so verwandte Dinge, die angesprochen werden, was weiß ich, wie Blumenerde oder so, aber das ist nicht das Hauptthema. Die kommen dann quasi mit einer anderen Gewichtung in so eine Posting-List rein und für jeden Term gibt es sozusagen so eine Liste und gerade wenn man jetzt Dinge kombiniert und sagt Bonsai, Blumenerde, André Goldmann, dann würde jetzt ein Dokument, was von dir geschrieben ist, über Bonsai geht auf deiner Bonsai-Webseite, wo auch Blumenerde in der Kombination erwähnt ist, würden all diese Tokens erstmal sozusagen sich gegenseitig verstärken. Also dann gibt Google quasi schon mal die besten 1000 Dokumente aus und da hätte jetzt das von dir wahrscheinlich eine relativ hohe Gewichtung, wenn es um diese drei Begriffe gehen würde. So, das ist sozusagen alles noch Indexierung und da spielt natürlich Technik und Content auch eine Rolle. Aber die Liste ist halt nicht irgendwie 100 Google-Treffer lang, sondern eher so 1000 Treffer. So. Und dann kommt halt nochmal, dann kommt sozusagen diese Nachjustierung und da geht es um die Twiddler und das sind so kleine Programme, die nochmal gucken, also die quasi um die Komposition der SERP halt auch, die sich darum kümmern. Also da kann es halt darum gehen, das haben wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen. Da hatten wir gesagt, hey, wenn du jetzt irgendwie ein Ratgeber bist und vor dir sind nur Shops, dann kannst du als Ratgeber trotzdem eine Chance haben, wenn du dann der eine Ratgeber bist, der halt noch so beigemischt wird. Also Twiddler können dafür sorgen, dass sie sagen, hey, zu diesen Tokens möchten wir eigentlich eine ein bisschen durchmischte Suchergebnisseite haben, deswegen wollen wir hier auch einen Ratgeber dabei haben und deswegen, das ist zwar eigentlich shoplastig und hier haben Shops klar die Nase vorn, aber es bringt dir nichts, der 17. oder der 9. Shop zu sein, wenn du ein Ratgeber bist, dann müsstest du der beste Ratgeber sein und dann hast du halt eine Chance, obwohl es eigentlich ein transaktionales Keyword ist, irgendwie dazu reinzukommen und dann geht es eben auch darum, dass du ja vielleicht, selbst wenn du in der Shopsuche unterwegs bist, nicht 20 Mal Amazon sehen möchtest. Selbst wenn die unterschiedliche Kategorien, Übersichtsseiten oder einzelne Produkte hätten, die alle gut passen könnten auf deine Anfrage. Aber es wäre halt einfach eine super schlechte User Experience auf der Seite, dann einfach nur Amazon untereinander weggelistet zu kriegen. Selbst wenn es einem manchmal so vorkommt und wenn man manchmal versucht, so eine SERP-Domination-Strategie auch irgendwie zu fahren. Also, ne, dass das einfach so ein bisschen diverser ist, das wird dann beigemischt. Und sowas kann, und diese Twiddler haben halt so eine Multiplikator-Funktion. Das heißt, du kriegst halt so eine gemischte Wertung dann ab. Und du kannst im Ausgangsranking irgendwie vielleicht bei dieser Top 1000-Liste bist du vielleicht irgendwie auf der 15 oder auf der 32 oder so. Aber weil dann nochmal gesagt wird, wir wollen hier aber mit Blick auf Gerät, Sprache und die Mischung irgendwie was anderes noch haben, dann springst du, also kriegst du halt einfach nur eine, wird das irgendwie multipliziert und wenn du da schlechter abschneidest als andere, dann kriegst du einen Wert unter 1 und dann fliegst du sozusagen nach hinten oder du kriegst halt mal 5 oder so und dann kann sich halt dein komplettes Ranking sozusagen nochmal drehen und du kannst sozusagen mit wenig Dingen nochmal total viel rausholen. Und wie Hans das so erklärt hat, das war halt so geil, weil die haben einfach bei chefkoch.de, was heißt einfach, sie haben die interne Suche überarbeitet. Die haben als Kategorieseiten keine fixen, sondern nutzen die interne Suche und umso mehr Gewicht hat es, was dort sozusagen so aufgelistet wird. Und dann haben sie sich überlegt, wie können sie da denn unter diesen tausenden Erdbeerkuchen oder grüne Soßenrezepten, die es dann nun mal da so gibt oder Apfelkuchen oder sonst was, wie können sie denn da die Rezepte raussuchen, die nun wirklich am besten sind. Und dann hat Hans halt auch das Publikum so gefragt, na, was würde euch denn so einfallen und so. Und dann kam natürlich klar, hey, Erdbeerkuchen muss dann halt auch im Titel stehen und wahrscheinlich brauchen wir ein Bild und wahrscheinlich brauchen wir Schritte und strukturierte Daten für Rezepte könnte helfen und so. Und das stimmt dann alles. Wenn du aber irgendwann mal hunderte von möglichen Ergebnissen hast, die das alle haben, also die das alle erfüllen, weil die ja aus dem selben Hause geschnitzt sind sozusagen, was macht denn dann den Unterschied? Und dann ging es schon so Richtung, naja, vielleicht Bewertungen oder wenn Leute sich das weggespeichert haben oder auf den Ausdrucken-Button geklickt haben in der besseren Übersicht, nach der man besser kochen kann, woraus man halt ablesen kann, dass Leute tatsächlich was mit diesem Rezept angefangen haben. Und da geht es halt sozusagen um diesen Aspekt User Signals, dass sie die ganz krass mit einbezogen haben, aber auch sowas wie die Conversion Rate. Also das, was wir in der Google Search Console sehen, so aus Impressions und Klicks dann halt ausgerechnet die Conversion Rate. Wenn die halt hoch war, dann haben sie gesagt, na ja, lass uns das dann bevorzugt hier reinbringen. Und das hatte einen krassen Overlap mit dem, was sie sich sozusagen, wenn du in der Google-Suche halt nach dem Erdbeerkuchen gesucht hast, dann waren eben auch dort gar nicht mal die mit dem längeren Text, kürzerer Text oder so, sondern das war ähnlich. Also von der Conversion Rate konnte er da sozusagen so einen Übertrag machen. Deswegen ist es halt eine ziemlich gute These, dass das bei Google eigentlich ganz ähnlich funktionieren könnte. Das besprechen wir ja auch gerade in der SEO-Szene so, dass durch die Leaks halt nochmal viel klarer geworden ist, dass tatsächlich eben auf User-Signale gesetzt wird. Genau, und da konnte er einfach mit eigenen Daten aus der eigenen Bude zeigen, dass diese Magic, so hey, wir wissen gar nicht, was der beste Content ist, aber wir haben hier folgende Kennzahlen, an denen wir das vielleicht indirekt ablesen können und wir können das dafür benutzen, um die guten Ergebnisse nach vorne zu bringen und die User honorieren das auch. Das war schon super spannend.
Ja, hätte ich erstmal so zwei Ansätze, Ideen, Fragezeichen, wie auch immer man das nennen möchte. Nämlich zum einen wäre jetzt mal die Frage, hat er erzählt, ob sie dann auch tatsächlich verschiedene Twiddler entwickelt haben für sich? Also Twiddler sind kleine Programme, die gewisse Abfragen nochmal anders oder eben die gewisse Dinge überprüfen und dann quasi als Ergebnis ein positives oder negatives Ergebnis haben und dementsprechend entweder einen Multiplikator oder eben nicht ausspielen. Haben Sie sowas entwickelt? Und wenn ja, hat er erzählt, wie Sie da vorgegangen sind, um in einer gewissen Form erstmal das zu übersetzen? Also beispielsweise jemand hat auf den Drucken-Button gedrückt. Wie müsste man jetzt das bewerten, sodass wir dann auch unsere Suchergebnisse entsprechend verändern können, bei uns intern?
Also er hat nicht gesagt, wir haben Twiddler gebaut. Er hat schon gesagt, dass er total freudig darüber ist, dass er jetzt Teil eines Scrum-Teams ist, wo er tatsächlich mit Entwicklern zusammensitzt und abnerden kann und am Produkt arbeiten kann. Und was definitiv rübergekommen ist, ist, dass sie diese Faktoren einfach in ihren, ich nenne es jetzt mal internen Algo aufgenommen haben. Das kannst du dann natürlich Twiddler nennen. Oder sie haben einfach gesagt, hey, ich weiß nicht, ob es über einfache Wenn-Dann-Logiken gelöst ist oder Schwellwerte, die das irgendwie haben muss. Also in irgendeiner Form kommt diese Conversion-Rate-Soße da nochmal drüber. Und genau, aber das weiß ich nicht, kann man ihn auf jeden Fall fragen. ist er so genau nicht drauf eingegangen. Aber da schlägt dein Entwicklerherz, ne? Und dann gehen dir da die neugierigen Fragen auf.
Weil das natürlich auch so eine etwas ist, wo man jetzt als SEO sich natürlich dann schon die Fragen stellt, also die oder anders. Ich stelle mir diese Fragen. Wie kann ich herausfinden, welcher Twiddler bei welcher Art von Keyword eingesetzt wird von Google? Und wie kann ich für gewisse Twiddler Optimierung vornehmen? Das wäre ja natürlich das, was einen jetzt interessiert. Also ja. Früher hat man halt gesagt, wir optimieren am Index, wie auch immer man das, oder mal an den Suchergebnisseiten. Jetzt will man auch noch so Micro-Optimierung, quasi Micro-SEO for Twiddlers machen. Das wären ja jetzt die nächsten Schritte, die man dann logischerweise da machen müsste. Und wenn jemand eine Suche hat, wo er ähnlich vorgegangen ist, wo er solche Programme entwickelt hat oder entwickeln lassen hat von Kollegen, dann ist das natürlich schon ziemlicher Vorteil, wenn man so was weiß und versteht und dementsprechend dann halt auch testen kann, was passiert, wenn man eigene Inhalte verändert. Ich meine, Jeff Koch hat ja auch nicht nur User-Generated Content, sondern bauen da ja auch eigenen Content rein. Dementsprechend kann man da natürlich auch Hand anlegen und gewisse Dinge dann einfach mal ausprobieren und sehen, wie die Twiddler darauf reagieren. Und das ist natürlich schon sehr vorteilhaft.
Das stimmt. Und so genau, also im Prinzip haben wir dann wieder so ein bisschen Blackbox und sagen, ja gut, wenn ich das jetzt weiß, so richtig bringt es mich ja noch doch nicht nach vorne, weil ich nicht weiß, welcher Twiddler macht jetzt hier gerade was. Aber ich glaube, es schärft schon den Blick auf die Komposition der Suchergebnisse zu gucken und ganz krass halt UX. So, das ist halt einfach noch deutlicher geworden. Also das haben wir schon immer wieder machen sich Leute dafür stark und trotzdem hören wir ja nur sehr schwerhörig drauf, das irgendwie zu berücksichtigen. Und es bringt auch nochmal Snippet-Optimierung wieder nach vorne, ne? Wo Leute sagen, ach, ne, Snippets und sucht sich Google von alleine oder so. Er hat ein schönes Beispiel, wenn du im Qualifying schon gewonnen hast, das heißt, du hast schon ein gutes Ranking, jetzt kein tolles, aber du bist schon mal als relevant ausgesucht von Tokens und so, das passt alles, dann schau dir doch mal die an, die eine schlechte Conversion Rate haben. Und so hat er ein Beispiel gebracht, wo sie sofort gesehen haben, ja, guck mal, also hier das schlecht angeschnittene Produktbild, wo man irgendwie so einen Tisch sieht, mit keiner schönen, attraktiven Oberfläche und halt kaum Erdbeerkuchen. Das ist eigentlich eine super Seite. Also es erfüllt alle Kriterien fürs Qualifying, super Rezept, Struktur, der Content ist toll. Es hat eigentlich auch gute Bewertungen, aber irgendwie flutscht das irgendwie so richtig. Und sich die dann rauszugreifen und zu sagen, ja, guck, das sieht man ja sofort, da könnte mit dem Produktbild was gehen. Und dann hat er das halt beobachtet. Und nach Recrawl, nachdem Google das wieder verarbeitet hatte, hat sich das Snippet halt auf der SERP verändert und sofort ist die Conversion Rate hochgegangen. Und dann war er halt mit dem Ergebnis, ich weiß nicht, ob er auf der zweiten Seite war oder irgendwie auf Platz 7 oder 8 auf der ersten Seite. Auf jeden Fall ist er dann mit dem besseren Snippet. Du brauchst halt User-Daten dafür. Ne, du kannst jetzt für das Re-Ranking, damit Google sagt, aha, das haben wir hier so weit unten, aber die User finden das klasse. Dafür muss natürlich erstmal der neue Content wieder live, von daher muss das auch erst wieder durch den ganzen Prozess mit Crawlen, Index und so weiter und dann auch so ausgegeben werden. Aber sobald User das sehen und das dann honorieren, geht das in Echtzeit, dass er dann einfach diese Sprünge, was weiß ich, 5 Positionen oder was es dann waren, nach oben in die Top 3 gemacht hat.
Und ganz kurz, hast du einen Überblick darüber, woher sich Google alles User-Signale holt?
Also da scheint es irgendwelche.
In Echtzeit muss ja schon irgendwo Chromium sein oder sowas. Weißt du? Also ich meine,
genau, also das scheint
indirekt
sich sozusagen.
Bekannt sind ja einige Punkte, nur die Frage ist halt gerade bei dieser ganzen Messlatte an Dokumenten, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten veröffentlicht wurden. Ich habe da jetzt auch noch nicht so tief reingeschaut, dass ich jetzt sagen könnte, es ist Chrome, es ist dit und es ist dit.
Also es liegt halt nicht, es scheint über in anderen Datenbanken zu liegen, über andere APIs rangeholt zu werden und nicht Teil des Indexierungsprozesses zu sein. Ne? Du hast den ganzen On-Page-Kram, das ist im Index. Ja. Und dann geht's halt sozusagen los, dass du sagst, ja, hier ist was im, also Qualifying bestanden, hier kommt jetzt eine relevante Suchanfrage rein. Und ich glaube, dann sagt Google, jetzt guck mal, frag bitte folgende Datenbanken ab und zieh mir bitte in Echtzeit das und das. Klar hast du da Caching-Werte, du hast es vielleicht nicht in Echtzeit, aber du brauchst dafür sozusagen nicht nochmal eine neue Indexierung, um jetzt auf diese Daten zuzugreifen, die sagen, User honorieren das. Ne? Also genau, das so dieses, war, das hat er schön gesehen, innerhalb von 24 Stunden hatte er dann plötzlich dieses Top-Ranking, wo einfach durch das neue Produktbild. Also da auch nochmal, wir hatten neulich erst einen Kunden, wo wir gesagt haben, ne, immer dieselbe Schraube in irgendwie in Silber auf Bleich. Das macht nicht so richtig was her und das weiß man ja auch, aber das hat es für mich halt nochmal griffiger gemacht, einfach so zu sehen, ja guck mal, das haben wir gemacht, das war dann das Ergebnis und ich glaube, dass die Korrelation da tatsächlich auf viel blicken lässt und dass das nicht nur ein Zufall ist, dass das zusammenhängt.
Hat er überprüft, dass ob Google die betroffene URL nochmal gecrawlt hat?
Ja, musste ja, um das Bild zu holen.
Ja. Ja,
logisch. Also um das ins Snippet zu bringen, konnte er das nicht machen.
Ach so, es stand im Snippet drin. Ich meine ja sonst, wenn es nur User-Signals gewesen wären, hätte ja, da brauchst du ja nicht, braucht Google ja so gesehen. Deswegen fragte ich ja gerade, wo Google diese Daten in halbwegs Echtzeit her hat, werden sie nicht crawlen. Weil im Grunde, um damit ein besseres Bild wirkt, brauche ich ja nicht, muss ich ja nicht als Suchmaschine das Bild crawlen,
das stimmt,
sondern das sieht ja der User. Also
genau. Das würde, also in der Theorie funktioniert das, dass Google das Bild nicht sehen müsste, aber damit der User es ausgespielt bekommt, in den SERPs muss es halt irgendwie dabei sein. Ja. Aber es gibt halt, warte mal, worauf wollte ich denn gerade hinaus? Ach so, ja, das Spannende ist, es gibt halt auch so Dinge, da ist kein neuer Indexierungsprozess notwendig. Das fand ich auch so lustig und charmant. Da meinte er, hey, und wenn es dann wieder nach, es gibt ja viele Tools, die halt so ein bisschen Dynamik in den Suchergebnissen tracken und sagen, unangekündigtes, inoffizielles Google-Update, hier ist wieder viel Musik drin, hier bewegt sich viel, da hat wieder Google irgendwie ein Update nicht kommuniziert, aber es findet dennoch eines statt. Und da meinte Hans dann so, na gut, wenn das aber irgendwie wieder zufälligerweise genau über einen Feiertag ist, wo sämtliche Menschen als User sich anders verhalten, andere Queries fragen, andere Bedürfnisse haben, etwas anderes wollen im Internet, vielleicht nicht am Arbeitsrechner sind, eher auf ihrem privaten Handy oder so. Das sind Dinge, die ganzen indexierten Dokumente verändern sich nicht, aber Google sagt, heute wollen die Leute was anderes. Und zwar nicht, weil sie mitbekommen haben, heute ist ja in Indien wieder das Lichterfest, sondern einfach, weil sie merken, die Leute verhalten sich anders. Und dafür ist dann eben keine neue Indexierung notwendig, sondern einfach das Userverhalten sagt dann nicht, wir wollen jetzt hier andere Dinge sehen.
Das heißt, da sieht man dann eben diese starken Veränderungen in den Suchergebnissen.
Genau. Also das kann natürlich immer noch, kann da ein Update passieren, aber das rauszuschließen, dass sich viel tut, das, ich glaube, es zeigt mehr, wie hardcore Google eigentlich auf diese User Signals setzt.
Ja, erst, ich sag mal so, ich habe seit Jahren gesagt, dass das Thema relevant ist. Nur ist es halt wie immer, wenn dir halt die Belegscheine fehlen in Deutschland, dann ist es schwierig, das glaubhaft rüberzubringen. Für mich war es schon immer so, dass nur eine wirklich gute Website letztendlich halt auch sich klar abheben kann. Und irgendwann muss das Früchte tragen. Und ich sehe das, wir hatten ja vor einigen Episoden den Shep auch als Gast. Ich arbeite ja zusammen mit ihm an einem Projekt jeden Tag. Und da ist das Produkt das A und O. Wenn da die User Experience nicht stimmt, dann bist du in dem Bereich, wo wir da tätig sind, aber ratzfatz im Nirvana angekommen. Und das sehen wir da halt. Und ich finde dieses Prinzip mit diesen Twittlern, da eben auch agil darauf zu reagieren, wie sich eventuell, wie an dem Beispiel, was du gerade gebracht hattest mit den Feiertagen, dass sich da eben auch die Intentionen und auch das Suchverhalten vielleicht leicht anders wiedergibt als sonst, dass Google damit die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren, ist eigentlich eine schöne Sache und ist für uns halt auch eine gute Möglichkeit, auch mit solchen Hebeln eben auch, ich sage jetzt mal verhältnismäßig, schnell Optimierungen auch sichtbar zu machen. Die Frage ist halt immer nur, wie sehr können wir uns darauf verlassen, dass das jetzt war, weil wir es ja nicht wissen.
Ja. Aber mit der Brille, also das haben wir ja immer, dass wir es nicht eindeutig wissen. Das wird uns auch niemals jemand sagen. Und trotzdem hatte ich da nochmal einen ganz anderen Aha-Moment, als wenn ich, also irgendwie.
Ja, ich verstehe das.
Kunde kommt, sagt, guck mal, die Seite ist doch eigentlich ganz in Ordnung, und man überlegt dann, ziehen wir nochmal eine H2 ein, wo wir das Thema nochmal stressen, und du merkst dann, ja, das bringt dich dann sozusagen im Qualifying von der 19 auf die 18, aber die Produktbilder, und du kannst es ja nicht unterscheiden, du weißt ja gar nicht, also du weißt schon mal, On-Page, Indexierung, das richtige Thema ist erfasst, und natürlich kann es was bringen, nochmal H2 irgendwie einzuziehen, wo man auch für den User nochmal klarer macht, wo findest du hier was, wo in der Textbüste sind denn jetzt die Infos. Aber einfach nochmal zu gucken, wie zugänglich ist das ganze Dokument, oder passt eigentlich On-Page alles, aber das Snippet ist einfach nicht stark, oder Google sucht sich eh immer irgendwas anderes und das ist wirklich irrelevant, wie ich finde oder sowas. Da nochmal anders drauf zu gucken, dabei hilft es schon. Und auch so Thesen zu entwickeln. Er hatte auch das Beispiel, wo wirklich ein Rezept für grüne Soße, das hieß irgendwie Omas grüne Soße oder Original oder so. Und da war es tatsächlich mit 19 Zutaten, wie man das macht, und hatte auch super gute Bewertung. Also das Rezept war auch gut aufgemacht, gutes Bild oder Bilder und gute Teilschritte und wie man das alles macht. Und hatte auch über 100 Bewertungen, und Leute haben das auch für gut befunden und gesagt, Mensch, hey, wenn ich so eine Original Frankfurter Soße haben möchte, dann genau so. Und trotzdem ist das Ding nicht so richtig durch die Decke gegangen. Und dann war halt so die These, hey, wenn ich da jetzt hier drauf gucke, dann erschlagen mich die erstmal 19 Zutaten, die ich da jetzt einkaufen und ranschaffen und schnibbeln und sowas muss. Und dann kann man sagen, für die Query Omas oder die Original Frankfurter Soße willst du ja keine Gewürzmischung haben. Da willst du ja das Original, und dann willst du das auch alles von Hand machen. Das hat also alles, vielleicht sagst du dann auch einfach, das ist nicht unsere Query. Also für die grüne Soße werden wir es damit nicht schaffen, aber für die original grüne Soße vielleicht schon. Also muss man dann auch abwägen. Aber die These war erstmal, hey, 19, das ist ganz schön viel. Da performen einfach die Rezepte, die mit so einem Buntbündel-Gewürzmischungs-Ding halt rangegangen sind. Die haben einfach besser abgeschnitten, und da hat dann einfach der User mit den Füßen abgeschnitten. Fand ich ganz süß. Dann gab es so eine Frage aus dem Publikum, so nach dem Motto, ob man das nicht will. Also dann essen ja irgendwann Leute nur noch so das Fertigzeug und so. Und Hans, ganz klar, ne, ey, ich habe hier keinen Bildungsauftrag. Also ich, wenn der User happy ist und er sagt mir ganz klar, ich habe im Alltag keine Zeit, mir 19 einzelne Zutaten auf dem Biomarkt zu besorgen, dann hat der User recht und so. Und ich habe hier keinen Bildungsauftrag. Das fand ich irgendwie auch nochmal straight. Also war ich gespannt, was er jetzt antwortet. Und ist halt ganz klar gesagt, das ist unser Produkt. Wir wollen User happy machen, damit die im Alltag das gekocht kriegen und sich so ernähren, wie sie eben möchten. Und ansonsten habe ich hier gar nichts weiter irgendwie zu sagen. Das fand ich auch irgendwie ganz nett.
Ja, das ist halt ehrlich.
Ja.
Also, weil, ich meine, man könnte vielleicht noch so eine Kategorie kochbar mit einziehen, ja. Also ist ein Gericht auch kochbar, oder ist es eher wirklich für ganz besondere Anlässe? Weihnachten würde man vielleicht eher die 19 Zutaten kaufen, aber so für einen Standard, Samstagabendessen vielleicht eher nicht. Ja, also das sind, glaube ich, nochmal so vollkommen richtig, weil das auf so einer gewissen Ebene dieses Rezept halt schlechter wird, eben dadurch, dass es so fein ist, also eben so besonders. Eigentlich ja richtig, aber eben im Kern muss man eben dann eben gucken, wie realistisch ist das, dass man das mal eben auch alles da hat, was da drin steht. Ja? Und dann sucht man halt wieder das nächste Rezept. Und das ist am Ende von der User Experience her schlecht, weil ich eben mehrere Sachen mir anschauen muss und nicht gleich das Richtige hatte.
Genau, ja, Leute, die halt am Samstag irgendwie das Kind auch zum Seepferdchen bringen müssen oder so, sind dann halt einfach froh, sagen, nee, gerne ein andermal, aber heute nicht. Und dann schneiden die halt besser ab, und das ist da halt sichtbar gewesen. So. Aber es hilft natürlich, die These zu stützen. Du könntest ja mal ausprobieren, wie das ist, wenn du diese 19er-Liste ein bisschen auflockerst oder anders gruppierst oder so, oder sagst, guck mal, die Sachen hast du sowieso mit einem Gemüsebund schon in der Hand, das ist jetzt gar nicht mehr Aufwand oder so. Kann man ja irgendwie testen. Aber so, du machst das Ding auf, denkst dir erstmal, bitte was, scroll, und dann machst du es wieder zu.
Also es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, und ich glaube, das ist auch für viele Menschen, die Websites entwickeln oder dafür verantwortlich sind, auch nochmal etwas, worüber man nachdenken sollte. Und jeder kennt hoffentlich die Zielgruppe am besten, dass wie kann der Content denn unter Umständen auch mal betrachtet werden. Also wie jetzt das Beispiel, was du eben hattest mit diesen 19 Zutaten, das ist vielleicht eher schlecht, wenn ich das, jetzt wird es natürlich schwierig, mir hier irgendwie einen Vergleich zu holen, was anderes, als aber ich wollte jetzt einfach nochmal ein anderes Beispiel bringen, aber
ich habe noch ein Beispiel, und zwar ja. Ging es da auch viel um Erdbeerkuchen, und dann meinte er, ja, manche stellen sich darunter so ein Backblech vor, also so ein rechteckiges, ja, wo du sozusagen einfach so Schnitten hast, und mhm, andere wollen so einen runden Kuchen, den du quasi mit so einem Tortenheber da rausholst oder so. Und ja, du kannst vorher nicht wissen, was ist denn jetzt das Beste? Was hat der, ja, im Kopf, der da jetzt danach sucht? Ja. Und da kommen wir wieder zu dieser Diversität von Suchergebnissen, dass du manchmal sowas beimengen musst. Hat er natürlich auch nicht erklärt, wie sie das machen, aber er meinte auch, uns ist es sozusagen intellektuell völlig egal, was derjenige gemeint hat. Wir sehen einfach, wenn sowohl das viereckige als auch das runde Blech, wenn diese Rezepte gleich stark performen oder ähnlich oder sowas, dann mischt sich das halt rein. Also dann haben einfach die User abgestimmt. Die haben halt vorher oft genug, sind sie rein oder wieder raus von einem Ergebnis reingesprungen, um dann halt bei dem guten Rezept, das die Passform hat, das sie haben. Und er sagt, er ist da agnostisch. Er weiß nicht, was das für ein Blech ist. Oder er hätte jetzt das auch nicht in Auftrag geben können, auf welchem Blech das kommen muss. Obwohl sie zum Teil halt auch da viel Zeit reinstecken, zu sagen, also für so ein Rezept, wenn das umgesetzt wird mit Kamerateam und so weiter, was dann da alles stimmen muss und wie die Fotos aussehen müssen und was da alles passieren muss. Aber so, das kann halt mal so sein und die User entscheiden dann. Und wenn, es kann dann eben einfach beides geben und dann wird über die User Signals dann einfach dafür gesorgt, dass sich das mischt.
Das Problem, was man natürlich hat, wenn man hier zuhört, dass man nicht vielleicht zwingend Chefkoch als SEO verantwortet oder Website-optimierende Personen, sondern vielleicht eher kleinere Seiten mit vielleicht deutlich weniger User-Signals. Deswegen würde ich vielleicht nochmal ein Beispiel bringen, wie ihr solche Diversität zum Beispiel einstreuen könnt, auch wenn keine User-Signals da sind, aber was für euch vielleicht eine Sache ist, wenn ihr einen Online-Shop habt und ihr habt zum Beispiel einen Online-Shop zum Thema Fotografie und ihr wisst jetzt nicht, was für eine Kamera eines Herstellers jemand sucht, wenn er Markenname plus Kamera in die Suchmaske eingibt oder wo auch immer, dann könnt ihr vielleicht überlegen, dass ihr für die unterschiedlichen preissensitiven Personen etwas anzeigt. Also vielleicht die Einstiegskamera, die weniger kostet, dann die Mitteltasse und dann vielleicht tatsächlich etwas Hochpreisiges. Also das sind ja auch Möglichkeiten, wo ihr keine User-Signals so gesehen braucht, weil ihr schon wisst, es gibt Menschen, die unterschiedlich preisaffin sind. Dementsprechend könnt ihr das natürlich nutzen. Also alles das, was ihr über die Zielgruppe wisst, wie die tickt, hilft euch, um solche Modifier in eure Suchergebnisse auf eurer Website oder auch, wo man das natürlich auch nutzen kann, beim Aufbau von Kategorieseiten. Weil ja viele Kategorieseiten, gerade bei einem Online-Shop, im Grunde nichts anderes sind als Suchergebnisseiten mit Text irgendwo. Ja. Oder einem irgendwelchen Einkaufswelten, wie es so schön heißt. Von daher, die Möglichkeiten habt ihr auch, wenn ihr wenig User-Signals habt.
Na, und User Signals kriegst du dann, wenn du das erreichbar machst, denn sonst würde ja immer alles gleich performen. In dem Moment, wo du eine Möglichkeit hast, das zu unterscheiden und sagst irgendwie Preise dieses Segment, jenes Segment, ab dann kannst du auch Daten sammeln. Wenn du das gar nicht anbietest, dann kriegst du ja da auch keine Daten rein, es sei denn, über die Query hast du es schon irgendwie dabei oder sowas. Also das kann ja auch eine Idee sein, dass man sagt, okay, Leute suchen hier so häufig mit diesem qualifizierenden Longtail-Zusatz. Das scheint ja irgendwas zu sein, was wir haben sollten. Aber wenn man das dann auf Kategorieseiten auch ansteuerbar macht, dann kann man auch sehen, ob das eine Segment besser performt als das andere.
Definitiv. Definitiv. Und dann kann man ja entsprechend nachjustieren. Das klingt jetzt so einfach, ist aber sauschwer. Das muss man, glaube ich, echt sagen, weil diese ganzen Suchsysteme, die es da draußen gibt, ich meine, es gibt zwar einige fertige Lösungen, die man nutzen kann, bei vielen Content-Management-Systemen auch, wo ihr solche Faktoren mit einspielen könnt. Also da müsst ihr einfach mal schauen, ob euer Anbieter, den ihr da so habt, Algolia zum Beispiel, hieß der Algolia, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue, aber ich meine, der heißt so. Da kann man solche Modifier auch einstellen. Genau, Algolia war das. Und das ist schon eine schöne Sache, wo man damit einfach auch mal ein bisschen arbeiten kann. Genau.
Ich habe mich ein bisschen zurückerinnert gefühlt, als zu Zeiten, wo alle Leute dieselben Stockfotos benutzt haben, es dann so ein Hack war, das irgendwie linksrum anzuzeigen, einfach damit man das raussticht. Das ist nicht das, was Mehrwert bringt, aber dieses der Grundgedanke, aus derselben Suppe irgendwie anders hervorzugehen, der steht.
Ja, also das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, diesen Trick.
Echt?
Ja.
Ja, na gut. Also auch Nachrichtenportale haben das gemacht. Ne? Wenn du von einer dpa-Meldung irgendwie zeigen von links nach rechts und bei dir andersrum. Ja, das kam schon mal vor.
Gut, das ist... Ja, ich glaube, damit wird man auch den schlechtesten Twittler dieser Welt nicht beeindrucken.
Nee, das ist locker 13 Jahre her oder sowas. Ja.
Ja.
Also nicht zum Vorbild nehmen.
Ja, nicht jeder Kelch ist an mir vorbeigekommen. Okay, also ich glaube, die Folge hat euch ein wenig, inspiriert vielleicht noch nicht, aber vielleicht ein wenig interessiert gemacht, was Google da mit diesen Twittlern macht und wie ihr euch da vielleicht ein bisschen mit beschäftigen könnt. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht die letzte Folge zu diesem Thema bei uns gewesen sein, vor allem dann, wenn sich die ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten halt auch bekommen haben durch diverse Leaks, durch diverse Aufarbeitungen, wie zum Beispiel durch Johann, aber auch jetzt eben den Vortrag von Hans. Und ich denke mal, Hans hat die Folien auch online gestellt, sodass wir sie auch verlinken dürfen, wenn das der Fall ist. Ich glaube, ich habe sie ja schließlich gesehen, dementsprechend.
Genau,
ich war nicht auf der Campix.
In dem Artikel sind sie auch verlinkt, aber wir können sie ja auch direkt nochmal in die Shownotes tun. Johann hat in der täglichen Dosis SEO nochmal über diesen ganzen Prozess gesprochen und auch auf dem SEO-Meetup Hamburg. Und da auch wieder die Folien bereitgestellt und so. Also das knallen wir einfach einmal alles da rein. Und ich glaube auch, also wer sich jetzt denkt, aha, okay, gut zu wissen, dass das Thema ist, glaube ich, tiefer und lohnt sich, da auch immer wieder mal drauf einzugehen. Für mich hat das schon auch einfach so in der täglichen Arbeit bedeutet, dass ich eigentlich seit ein paar Wochen nur noch, also auch egal, ob ich ein Audit mache oder irgendwie so ein Erstgespräch, eigentlich diesen ganzen Prozess gerne auch mit Kunden nochmal so durchspreche, wo sind wir denn hier eigentlich, oder daran nochmal ein bisschen plausibler mache, wenn wir jetzt hier an diesem Teil arbeiten, dann sollten das unsere Metriken sein, auf die wir achten, weil sich dann dort was tun sollte, während wenn wir hier arbeiten, das irgendwie keinen Sinn macht oder so. Das hilft einfach nochmal dieses Ganze, was ist eigentlich eine Suchmaschine, wie funktioniert die, so ein bisschen plastischer zu machen. Da liegen wir wahrscheinlich auch häufig noch irgendwie nicht genau richtig und müssen viel mutmaßen und so, aber grundsätzlich das Modell, glaube ich, hilft total, SEO zu verstehen.
Ja, auch wenn es ganz schön deep ist.
Yes.
Aber sonst wird es ja auch keinen Spaß machen.
Sonst macht es keinen Spaß.
In diesem Sinne, wir freuen uns über euer Feedback, sofern ihr welches geben möchtet, und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid beim Podcast für gute Websites mit Jolle und meiner Wenigkeit.
Vielen Dank, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.